Ja, wenn sie etwas durch den Gottesdienst halt gezogen hat, wie so ein roter Faden, dann war das genau das Thema von der Predigt. Alleine Gott die Ehre. Und wie schön, wenn wir im Gottesdienst oder auch sonst in unserem Leben Gott die Ehre geben. Und zwar ganz allein ihm die Ehre geben. Der Martin Luther hat dazu gesagt, es lässt sich nicht sowohl dem Menschen als auch Gott etwas zuzuschreiben. Also entweder schreiben wir den Ruhm uns selber zu oder wir schreiben dem Ruhm Gott zu. Und er mahnt dazu auch, dass neben Gott zum Beispiel Heilige oder die Maria nicht die Ehre bekommen dürfen, die was eigentlich Gott gebührt. Viele von uns wissen wahrscheinlich, dass der Johann Sebastian Bach unter jedes seiner Werke entweder JJ, also das heißt Jesu Juva, Jesus Hilf, oder SDG, Soli Deo Gloria, geschrieben hat. Allein Gott die Ehre. Das hat nicht nur er gemacht, das haben andere Komponisten der Reformationszeit auch gemacht. Warum? Wahrscheinlich als Schutz, sich selber die Ehre zu geben. Alleine Gott die Ehre. Und er schreibt, der Johann Sebastian Bach, im gründlichen Unterricht des Generalbasses, Kapitel 2, des Generalbasses Ursache und Ende, anders soll nicht als nur zu Gottes Ehre und Erhebung des Gemüts sein. Wo dieses nicht in Acht genommen wird, da ist's keine eigentliche Musik, sondern ein teuflisches Geplär und Geleier. Im Psalm 115, Vers 1 steht: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Nicht uns, sondern deinem Namen. Warum ist es so wichtig? Ganz einfach, weil die Ehrsucht oder der Hochmut, mit anderen Worten, das Grundproblem des Menschen ist und die Ursache der Sünde schlechthin ist. Wenn wir lesen über den Satan, also ich denke, dass die Stelle vom Satan berichtet, im Jesaja 14, Verse 13 bis 15, da ist ja vom König von Babel die Rede, und wer war der König über den König von Babel, dem mächtigen Herrn, der die Nationen regiert hat? Da ist die Rede in Vers 13: Du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungswerk im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Darf sie ja Geschöpf als Schöpfer aufspülen? Es ist natürlich lächerlich, wenn man das möchte, zu sagen, ich bin jetzt Gott. Es ist eine Lüge und eine Anmaßung. Und wir wissen, wie es weitergegangen. Der Satan hat die Ehre Gottes auch dem Menschen angeboten. Er hat gesagt, an dem Tag, da du davon isst, werden deine Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott, hat er gesagt. Er bietet die Ehre Gottes auch dem Menschen an. Der Mensch ist darauf eingefallen, es gelüstete ihm nach der Ehre Gottes. Er nahm, und was ist passiert? Und es ist ganz interessant, er verlor alle Ehre. Der Mensch ist ein ehrloses Wesen irgendwie worden. Er hat alle Ehre verloren, obwohl er eigentlich im Bilde Gottes erschaffen worden wäre und zu ganz hohen Dingen berufen gewesen wäre. Allein Gott die Ehre zu geben, ist nicht nur das Urproblem der Sünde, sondern es ist auch das Grundproblem des Götzendienstes. Wenn wir die 10 Gebote lesen in der Bibel, dann stellen wir fest, dass sie die ersten Gebote genau um das Thema dran, nämlich Allah, Gott, die Ehre zu geben. Der Mensch erstört seit dem Sündenfall anderes an die Stelle Gottes. Das Geschaffene ersetzt dem Schöpfer. Beim Götzendienst Bildnisse, vor denen man sie niederkniet und vielleicht sogar den wahren Schöpfer verehren möchte, wie es in vielen Kirchen und so passiert. Und doch nennt Gott es Götzendienst. Wir dürfen uns kein Bildnis machen, um davor zu beten. Ganz wichtig, dass wir das verstehen, selbst wenn wir den richtigen Gott damit verehren möchten. Wir verunehren ihn damit. Es ist auch natürlich, wenn wir andere Götter neben den einen stellen, wie schon gesagt, zum Beispiel Heilige, verunehre ich den einen allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir lesen von ihm, er sagt in Jesaja 42, Vers 8, ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Wozu auch? Es wäre doch eine Lüge, es wäre doch völlig verkehrt. Gottes Ehre ist auch seine Herrlichkeit. Niemand ist so herrlich wie Gott. Gottes Ehre soll zusätzlich das höchste Ziel unseres Lebens sein, seine Ehre zu suchen. Gott den Platz einzuräumen, der ihm eigentlich zusteht in unserem Leben, nämlich Gott zu sein und der Höchste zu sein. Die Christa von Fiban hat geschrieben, ein Mensch des Geistes hat als ersten Lebenszweck und höchstes Lebensziel die Verherrlichung Gottes im Auge. Unser höchstes Ziel soll sein, Gott die Ehre zu geben und Gott zu verherrlichen. Was jetzt dazu wichtig ist, Allah Gott die Ehre zu geben, heißt nicht, dass Menschen keine Ehre bekommen sollten. Das darf man nicht falsch verstehen. In meinem Bibellexikon steht drinnen, Ehre ist die dem Menschen, der zum Ebenbilde Gottes geschaffen wurde, die gebührende Achtung. Das heißt, auch dem Menschen gebührt Ehre und auch dem Menschen gebührt Achtung, auch wenn er ein gefallener Mensch ist. Im 5. Gebot heißt es zum Beispiel, Ehre deinen Vater und deine Mutter. 2. Mose 20, Vers 12 steht es. Die Frage ist nur, mit welcher Ehre soll ich Vater und Mutter ehren? Mit göttlicher Ehre? Natürlich nicht. Sondern mit der Ehre, die einem Vater und einer Mutter zusteht. Gott hat sie gebraucht, um die und mich hervorzubringen, um uns großzuziehen, um uns die ersten Schritte beizubringen. Und vieles haben wir von einer gelernt und mitgebracht. Und Gott möchte, dass wir einer den rechten Respekt und die rechte Ehrfurcht darbringen. Der Luther schreibt, da stimme ich zwar jetzt mit ihm nicht ganz überein, er schreibt, Ehren ist etwas viel Höheres als Lieben. Also der Einwand, Liebe ist natürlich das Höchste in der Bibel. Aber Liebe beinhaltet auch, andere zu ehren. Also das gehört ja zusammen irgendwo. Er schreibt, Ehren ist etwas viel Höheres als Lieben. Man präge es darum, den jungen Leuten ein, ihre Eltern an Gottes statt vor Augen zu haben und also zu bedenken, dass sie dennoch Vater und Mutter sind, von Gott gegeben, auch wenn sie gering, arm, gebrechlich oder wunderlich wären. Also unseren Eltern gebührt Ehre, selbst wenn sie sie nicht so ehrbar verhalten. Unsere Eltern sind das sichtbare Übungsfeld, wo wir lernen können, uns unterzuordnen und anderen Ehre zu geben. Und ganz einfach, wer die Eltern nicht ehrt, ehrt Gott nicht, der sie uns als Eltern gegeben hat. Die Bibel sagt nicht nur, dass wir Eltern ehren sollen, sondern auch alte Menschen sollen wir ehren. Zum Beispiel steht im 3. Mose 19, Vers 32, vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Wenn wir uns umschauen, dann merken wir, wie ehrlos, wie respektlos, wie gering mit alten Menschen umgegangen wird in unserer Zeit. Es gibt ja Räuber, die haben sich spezialisiert auf die Taschen von alten Menschen auf den Straßen, weil sie nicht wehren können. Und wenn man so schaut, auch in der Arbeitswelt, es zählt nur mehr jung, dynamisch, schön, reich. Und das sind so die Dinge, die scheinbar wichtig sind. und man locht über Gebrechlichkeit. Man zeigt zerschnittene Leichname in Museen. Der ganze Respekt und die ganze Ehrbarkeit vor dem Menschen und von dem Leben ist irgendwo verloren gegangen. Und die Bibel sagt auch, dass wir Ehre haben sollen für Vorgesetzte, für unseren Chef, für Politiker. Sprüche 24, Vers 21, da steht: Fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König. Mit Aufrührern lass dich nicht ein. Und wir wissen, die Bibel lehrt, dass man der Obrigkeit gehorchen soll. Römer 13, 1 und 2. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tu das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Wer war der Regent des Paulus? Der Kaiser Nero. Und wahrscheinlich hat es kaum einen schlimmeren Regenten und Herrscher auf der Welt geben als er, wenn man so seine Geschichte ein bisschen kennt. Er hat die Christen verfolgen lassen. Er hat später den Paulus köpfen lassen. Paulus sagt, Christen sollen sie den Obrigkeiten unterordnen. Und es ist sehr drastisch in seinem Fall, wenn er das schreibt. Warum? Weil Gott ein Gott der Ordnung ist und weil Gott Autoritäten einsetzt in unser Leben mit dem Bewusstsein, dass unser Problem der Hochmut und die Auflehnung gegen Gott ist. Dass wir uns selber die Ehre nehmen, genau das Thema, um was es geht. Wir sollen lernen, die Ehre von uns wegzugeben und anderen zu geben, denen, denen es zusteht. Außer natürlich bei Sünde, da sollen wir uns nicht unterordnen. Wenn jemand Sünde von uns verlangt, sagt die Schrift ganz klar, dann sollen wir das nicht machen. Aber wieso steht da jetzt fürchten? Sollen wir Angst vor Gott haben? Das heißt auch, ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten. Sollen wir Angst haben vor unseren Eltern? Es geht um Ehrfurcht. Es geht um Gott, den Autoritätsgeber, der alles bestimmt und alles zum Sorgen hat, und dass wir ihn als Herr und Richter anerkennen, dass wir keine lockere Kumpelschaft mit ihm pflegen, sondern er ist Gott und er wird in Ewigkeit regieren. Der William MacDonald hat mir geschrieben, die Gottesfurcht ist eine gewaltige Motivation für Heiligkeit. Der Ausdruck Gottesfurcht ist so abgeschwächt worden, dass er inzwischen kaum mehr als Respekt oder Ehrfurcht bedeutet. Vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, dass er auch Furcht bedeutet. Eine gesunde Furcht vor Gott. Eine Furcht, die ihm zu missfallen. Eine Furcht, von ihm ins Gericht genommen zu werden. Eine Furcht vor seiner Züchtigung. Also Gottesfurcht hat auch eine berechtigte Furcht mit eingeschlossen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das auch wissen. Es ist wie bei einem Kind. Wenn ein Kind weiß, dass es bestraft werden muss, dann kriegt es plötzlich Angst vor den Eltern, die es eigentlich lieb hat. Ist logisch, weil man weiß, jetzt gibt es Konsequenzen für das, was ich gemacht habe. Die Frage ist immer, wie schaut die Furcht aus? Und wie soll ich an Menschen fürchten und wie soll ich Gott fürchten? Welche Ehre steht zum Beispiel an Politiker zu? Und welche Ehre steht einem nicht zu? Und dazu lesen wir mal Lukas 20, die Verse 20 bis 26. Und sie beobachteten ihn und sandten Auflauerer aus, die sich stellten, als ob sie fromm seien, um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern könnten. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und welche Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fangen, und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Jesus in der Zwickmühle, in der Falle. Wenn er sagt, zahlt dem Kaiser die Steuern nicht, dann hat er Rom gegen sich, dann hat er der Obrigkeit nicht gedient und war der Obrigkeit nicht untertan. Wenn er sagt, zahlt dem Kaiser die Steuern, hat er die Juden gegen sich, weil nämlich mit den Steuern die römischen Soldaten bezahlt worden sind, die Besatzungsmacht in Israel war. Jetzt haben sie ihn, haben sie gedacht. Und Jesus stellt eine Frage. Und die Frage ist genau das, was wir gerade behandeln. Was steht eigentlich dem Kaiser zu an Ehre? Er steht die Ehre zu als staatliches Oberhaupt. Dazu soll er Ehre bekommen, selbst wenn es der Kaiser Nero ist. Steht das Geld zu, das Steuergeld, dem widerspricht er nicht, der Herr Jesus. Er sagt ja, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wenn die Obrigkeit was fordert von uns, dann sollen wir es bezahlen, auch wenn sie es nicht gut gebraucht. Ich habe ja nicht so viel Einfluss drauf. Auch andere Leistungen, vielleicht die Wehrpflicht, dass man verpflichtet ist, Soldat zu sein oder so, das steht dem Kaiser zu. Auf dem Silberdenar zur Zeit Jesu war vorne der Kopf des Kaiser Tiberius mit Lorbeeren gekrönt. Und drunter ist gestanden die Inschrift Tiberius Caesar Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Und wir wissen, die Kaiser sind mit göttlicher Ehre verehrt worden. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Geziemt es, dem Kaiser göttliche Ehre zu geben? Hat er so nicht gesagt, natürlich. Aber sie haben ja weiterdenken können, die Juden, die was die Münze in der Hand gehalten haben. Der Kaiser wollte Gottes Herrlichkeit und Gottes Autorität haben. Der Kaiser wollte die letzte Instanz im Römischen Reich sein. Soli Augustus Gloria, könnte man sagen, unserem Thema zufolge. Und da merkt man schon, was für ein Frevel. Ich habe interessant gefunden, das Wort Ehre, wenn man im Lexikon nachschaut, dann steht da drinnen, ist das Wort Kabot, das heißt eigentlich Gewicht. Wer sich Gottes Ehre nimmt, oder wer sie Ehre nimmt, der möchte gern gewichtig sein. Er möchte gern an Normen haben, so wie so viele in unserer Zeit. Und mir ist sofort die Geschichte eingefallen vom König Belsazar im Buch Daniel, der ja, wie wir wissen, der letzte König von dem großen Reich Babylon war. Er macht seinen Gewaltigen und seinen vielen Frauen, die er gehabt hat, ein großes Gastmahl. Und dann kriegt er eine glorreiche Idee. Ich bin doch der große Herrscher von dem großen, tollen Königreich Babylon. Jetzt lass doch mal die goldenen Geräte aus dem Tempel bringen, die eigentlich für Gott bestimmt sind. Lass uns den Wein einfüllen und mit denen besaufen wir uns jetzt. Wir lesen Daniel 5, Vers 22 und 23. Und du, also der Daniel, kommt zum großen König und steht vor ihm, vor dem mächtigen Mann, und er sagt ihm, und du, Belsazar, sein Sohn, also der Sohn Nebukadnezars, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Aber den Gott, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem alle deine Wege sind, den hast du nicht geehrt, sagt ihm der Daniel. Und ich habe das so interessant gefunden in Bezug auf das, was vorher gewesen ist, was den Belsazar und seine Gäste, wie sie da betrunken haben, so erschrocken hat. Da hat er doch die Hand an der Wand gesehen. Und die Hand hat Worte an die Wand geschrieben. Und da ist draufgestanden, Gott hat dich gewogen und du bist zu leicht befunden worden. Wir haben gerade gesagt, Ehre heißt Gewicht, gewichtig sein. Und der Belsatzar, der große König von Babylon, er ist zu leicht befunden worden. Wer Gott die Ehre stört, lässt sie mit Gott ein. Die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Einen Tag später war der Belsatzar tot und Babylon ist von den Medern und Persern eingenommen worden. Ich glaube, zuerst von den Medern, soweit ich weiß. Oder denken wir an den Nero. Was ist mit ihm passiert? Selbstmord begangen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ist das Streben nach Ehre heute weniger populär wie damals? Wozu wird man religiös? Also es hat mich so gestört damals, wie ich im Buddhismus gesucht habe, wenn dann die Mönche daherkommen sind und dann hat man sie so verehren müssen irgendwo. Man dachte, ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Das ist ja wie bei uns, habe ich mir gedacht. Die suchen irgendwie ihre eigene Ehre. Und das hat mich richtig abgestoßen. Man dachte, das will ich nicht. Ich habe mich nicht mehr verbeugen können. Wozu geht man in die Politik? Wozu möchte man gern viel Geld verdienen? Weil man gewichtig sein will in der Welt. Weil man gern Ehre haben möchte. Weil man gern möchte, dass vielleicht mein Name auch irgendwo am Platz oder Straße ziert. Dabei sagt die Bibel, unser Leben ist uns nicht zum Selbstzweck gegeben. Mein Leben gehört Gott. Selbst wenn du nicht an Gott glaubst, gehört eigentlich dein Leben Gott. Und er hält dein Atem in der Hand und er kann ihn jetzt aufhören lassen, wenn er will. Ist dir das bewusst? Und wenn du Gott dein Leben geschenkt hast, dann gehörst du nur viel mehr Gott. Dann hast du überhaupt nicht das Recht, über dein eigenes Leben allein zu bestimmen. Du hast es ja Gott geschenkt. Und so lesen wir im 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Heute hört man überall, wo man hinhört, mein Bauch gehört mir. Und die Frauen, die was das sagen, sie meinen damit, das Baby im Bauch gehört mir. Und ich allein habe zu bestimmen und zu entscheiden, ob das Baby im Bauch jetzt getötet wird oder ob es leben darf. Weil mein Bauch, der gehört ja mir. Aber wem gehört denn dein Bauch? Was haben wir denn gerade gelesen? Dem Schöpfer. Ja, und noch viel mehr, wem gehört denn der, sage ich mal drastisch, der fremde Mensch in deinem Bauch? Ja, der gehört ja nicht mir. Ich darf ihn begleiten. Ich habe eine große Verantwortung mitbekommen, ein Kind, das was ewig leben wird, zu begleiten. Aber es gehört nicht mir. Es gehört dem Schöpfer, der es mir anvertraut hat. Ich kann ihm nicht die Gurgel abschneiden. Mal drastisch gesagt. Das Geschöpf in deinem Bauch gehört dem Schöpfer. Steht zum Beispiel Psalm 139, Vers 16. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also der Embryo im Bauch, den hat Gott schon gesehen. Und Gott hat alle Tage von dem Embryo schon aufgeschrieben in sein Buch. Haben wir das Recht, das Leben zu beenden? Jetzt kommt ganz praktisch die Frage, wie können wir denn ein Leben zur Ehre Gottes führen? Ich denke, das interessiert uns ja alle. Wie macht mein Leben Gott Ehre? Erstens, hüte dich vor falscher Ehre. Deshalb wieder Johann Sebastian Bach, das Soli Deo Gloria unter seine Werke geschrieben hat. Er wollte sie nicht mit fremden Federn schmücken. Er hat sicher gebetet, dass er Musik schreibt, die Gottes Ehre dient. Und er hat sicher komponiert in Abhängigkeit von seinem Schöpfer. Der Luther schreibt: Herr, wenn du es nicht tust, so bleibt es ungetan. Die Sache ist nicht mein, drum will ich keine Ehre darin haben. Wenn wir für Dinge beten, können wir uns dann Ehre geben? Natürlich können wir uns Ehre geben. Ich habe schon oft für was gebetet, weil mir nichts eingefallen ist, was ich sagen soll, in der Bibelstunde oder sonst wo. Und dann endlich ist mir was eingefallen und dann war ich fertig und dachte, das war jetzt toll, gell, was ich da gesagt habe. Was mir wieder eingefallen ist, ja eigentlich habe ich ja vorher nichts gewusst und habe mir selber die Ehre genommen. Und ich denke, das tut jeder oft von uns, dass wir uns eigentlich die Ehre nehmen für Dinge, die Gott gebühren würde. Und wir haben zuerst schon festgestellt, Ehrsucht ist ein ganz großes Problem. Jesus sagt sogar zu den Pharisäern, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt. Das heißt, die Ehrsucht oder der Hochmut ist ein ganz großes Glaubenshindernis. Wie kann ich glauben, wenn ich meine eigene Ehre suche, sagt Jesus. Und deshalb sagt er, wir sollen uns hüten, die Ehre von anderen anzunehmen. Zum Beispiel, indem wir beten oder fasten oder Gutes tun im Verborgenen, sagt er in der Bergpredigt immer wieder. Macht's doch die Sachen im Verborgenen. Zum Beispiel Matthäus 6, Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Oder übers Almosen geben, sagt er. Wenn du aber Almosen gibst, soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Aber ich soll es eigentlich so machen, dass es nicht entdeckt wird. Und wie oft denken wir, hoffentlich sieht es jemand, was ich mache. Dann fühlen wir uns geehrt. Und Gott möchte uns schützen davor, dass wir nicht die Ehre nehmen, sondern dass Gott die Ehre bekommt. Also wir können uns hüten, falsche Ehre anzunehmen. Zweitens, wie können wir ein Leben zu Gottes Ehre führen? Die Ehre gleich an Gott weitergeben, wenn wir Ehre bekommen. Ich kann sagen, das hat eigentlich Gott gemacht. Natürlich muss ich aufpassen, dass es nicht so komisch wirkt, gell, dass ich dann immer gleich sage, ja Gott, allein die Ehre oder so, das kann auch komisch sein. Aber ich soll die Einstellung haben, die Ehre Gott weiterzugeben. Ein Leben als Christ ist kein perfektes Leben und das weiß auch jeder von uns. Sondern wir sollen alles für ihn und aus ihm heraus machen. Das ist unsere Verantwortung, nicht perfekt zu sein. Und unser Vorbild dazu ist natürlich der Herr Jesus, der immer alles zur Ehre Gottes gemacht hat. Er sagt in Johannes 5, Vers 19, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Und was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Der Herr Jesus hat in seinem Leben auf Erden alles zur Ehre Gottes des Vaters gemacht. Und da ist er unser Vorbild. Und da können wir lernen von ihm. Denkst du manchmal, so an wie mich kann doch Gott gar nicht gebrauchen? Ich denke das schon manchmal. Aber es sind verkehrte Gedanken, weil sie nämlich Gott genau durch schwache und elende Menschen verherrlichen will. Weil er nämlich der Welt beweisen will, dass er sogar mit einem Menschen wie du bist, so was Großes bauen kann. Und es gibt nämlich Gott die Ehre und nicht uns. Und wir lehnen uns so schnell auf dagegen. Gott verherrlicht sie durch schwache und elende Menschen. Und so schreibt der Paulus, so will ich mich vielmehr meiner Schwachheit rühmen. Ich bin da am Lernen. Ich möchte es lernen, mir meiner Schwachheit zu rühmen. Das fällt mir schwer. Das Erste ist immer, ich möchte es doch kennen und ich möchte doch stärker sein und ich möchte doch besser sein und ich möchte doch und ich möchte doch und ich möchte doch. Aber ich möchte lernen, mir meiner Schwachheit zu rühmen, damit nämlich Gott die Ehre bekommt und nicht ich. Ich denke, es ist oft nur ein Vorwand, wenn wir sagen, ach, dann bin ich ja kein Zeugnis oder kein Licht oder so. Unser Problem ist nie unsere eigene Schwäche. Unser Problem ist immer, dass wir stark sein wollen und dass wir besser sein wollen und dass wir was darstellen möchten in unseren Augen. Das ist unser Problem. Viertens, wie können wir ein Leben zu Gottes Ehre führen? Lobe Gott mit deinen Werken. Tu alles mit ihm und tu alles für ihn und vertrau auf ihn. Er wird's wohl machen, hast du in der Bibel. Es hat jemand geschrieben, ein Christ, wäre ich ein Maler, so müsste ich die Geschichten der Bibel im Bilde darstellen. Wäre ich ein Dichter, so müsste ich davon singen und sagen, nun bin ich ein Schreiber, so muss ich's schreiben. Und alles, malen, singen oder schreiben, muss zur Ehre Gottes sein. So wird's recht. Und dann ist's einerlei, was man tut. Und der andere fügt dem hinzu, das Werk eines Beethoven und die Arbeit einer Putzfrau werden zu den genau gleichen Bedingungen geistlich, nämlich, wenn sie Gott dargeboten und demütig für den Herrn getan werden. Dies bedeutet aber nicht, dass es für den Einzelnen nicht darauf ankommt, ob er Böden putzt oder Symphonien komponiert. Ein Maulwurf muss zur Ehre Gottes graben und ein Huhn muss krähen. Wir sind Glieder eines Leibes, aber unterschiedliche Glieder, jedes mit seiner eigenen Berufung. Jeder hat Gaben. Setze sie zu Gottes Ehre ein. Und dazu kommt dann natürlich die Dankbarkeit. Wenn ich die Gaben von Gott bekommen habe und sie zur Ehre Gottes einsetze, ist ja nicht mehr für mich die Ehre, sondern Gott die Ehre. Und dann werden wir dankbar und freuen uns darüber. Und so heißt es in Kolosser 3, den bekannten Vers in Vers 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Fünftens, wie können wir ein Leben zur Ehre Gottes führen? Jetzt bin ich gleich am Ende. Lobe Gott mit deinem Mund. Und das haben wir heute schon ganz viel gemacht im Gottesdienst. Und ich glaube, der Gottesdienst ist ein ganz guter Ort, wo wir Gott mit unserem Mund loben sollten. Aber nicht nur der Gottesdienst, auch die Bibelstunde und die Gebetsstunde oder in meinem Alltag sollte ich doch meinen Mund auftun, um Gott zu loben. Und wieder kommt schnell der Einwand, ich kann ja nicht gut reden, mir fehlen die Worte. Natürlich fehlen uns die Worte, den großen Gott zu loben, der Himmel und Erde gemacht hat. Was soll ich denn da für Worte finden? Die Corrie ten Boom schreibt, bei einer Orchesterprobe mit Hunderten von Musikern, Instrumenten und einem gewaltigen großen Chor spielte ein Mann das Piccolo. Er saß auf einem Plätzchen ganz hinten und dachte bei sich selbst, auf mich kommt's eigentlich nicht an. Und? Er hörte auf zum Spielen. Plötzlich klopfte der Dirigent ab. Totenstille. Wo ist das Piccolo? Rief er. Mit seinem scharfen Gehör hatte er es vermisst. Wie steht es mit dir? Vielleicht meinst du, du bist bedeutungslos und du lebst in einem verborgenen Winkel und doch wartet Gott auf deinen Lobpreis. Er hört darauf und die Musik des ganzen Weltalls wird reicher und lieblicher dadurch, wenn du ihm das Beste gibst, was in dir ist. Und das können wir überall machen. Gott loben ist etwas, was wir üben müssen. Gott danken ist etwas, was wir üben müssen. Gott die Ehre geben ist etwas, was wir üben müssen. Das widerspricht unserem Wesen, was in unserem Herzen drinnen ist. Die Sünde kann das nicht. Und wir können Gott bitten, dass er uns hilft, zur Ehre Gottes zu leben. Ein Mann, der vor seiner Zungenoperation gestanden ist, er hat Zungenkrebs gehabt. Und er hat mit dem Arzt das letzte Mal geredet, bevor er die Narkose gekriegt hat, hat der Arzt zu ihm gesagt, er soll doch nur etwas sagen. Es wird das Letzte sein, was er auf der Welt sagen können wird. Der Mann, er hat überlegt und plötzlich hat er gesagt, ganz deutlich und laut in den Saal hinaus, dass es alle gehört haben, gelobt sei Jesus Christus. Das waren die letzten Worte, die er sprechen hat können. Sechstens, verherrliche Jesus Christus. Johannes 5, Vers 22 und 23. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Mit welcher Ehre sollen wir Jesus Christus ehren? Mit der Ehre, die Eltern zusteht? Oder mit der Ehre, die sonst irgendjemanden zusteht? Wir sollen Jesus Christus mit göttlicher Ehre ehren. Wir lesen in dem Text, im Johannesevangelium, dass wir Jesus die Ehre geben sollen, die wir dem Vater geben. Und wehe uns, wenn wir Jesus nicht mit göttlicher Ehre ehren, dann haben wir das Wichtigste nicht erkannt. Am meisten ehren wir Gott, wenn wir seinem Sohn göttliche Ehre darbringen. Deshalb können wir auch zu ihm beten und deshalb können wir ihm loben und preisen. Und aufhören möchte ich mit Philipper 2, Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Vor Jesus wird der Nero knien, vor Jesus wird der Belsatzer knien, vor Jesus wird ich mal knien. Und ich bin so froh, dass ich am heute schon die Ehre geben darf und dass ich es mit Freuden machen werde, weil ich am heute schon dienen und ihm die Ehre geben darf. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir beten dir an und wir geben dir die Ehre, die Allah Gott gebührt. Wir preisen dich, Herr, dass du in die Welt gekommen bist und dass du uns den Vater geoffenbart hast und dass du und der Vater eins bist. Herr, wir preisen dich, dass du alles vollbracht hast für uns. Und wir preisen dich, dass du ein Gott bist, der Gebete hört, der uns hilft in großen und in kleinen Schwierigkeiten. Wir preisen dich, Herr, dass du der Sieger bist und dass der Sieg schon feststeht, auch wenn er noch nicht sichtbar ist. Und wir preisen dich, Herr, dass wir die Herrlichkeit Gottes in deinem Angesicht sehen. Du bist groß und wir danken dir, dass du größer bist als der Jona und dass du größer bist als der Salomo und dass du größer bist als Gottes Haus und größer als alles, Herr, und größer als die Engel, steht da in der Bibel. Und da können wir nur staunend anbeten vor dir. Und ich bitte jetzt für jeden unter uns, hilf uns, dass wir zu deiner Ehre leben. Hilf uns, dass wir nicht unsere eigene Ehre suchen, sondern dass wir die groß machen und dass die Menschen das merken um uns herum, ohne dass wir komisch wirken, sondern Herr, so wie es sein sollt, da steht auch jedem bei und dass doch jeder das, was du ihm gegeben hast, zu deiner Ehre einsetzt. Amen.